Lebendig und kräftig, das ist der Titel einer Predigtreihe, die uns fast seit den Sommerferien beschäftigt, begleitet. Wir hatten verschiedene Themen, Faszination, Wort Gottes, Menschenwort, Gotteswort, aus dem Wort leben, Jesus, das Wort, das 2-2-2-Prinzip, Provokation Bibel, außer man tut es. Und im weiteren Sinne gehören auch die Kohlenfeuergeschichten vom letzten Sonntag in diese Reihe. Und heute ist der letzte Gottesdienst unter diesem Thema. Warum? Naja, unter anderem, weil nächsten Sonntag erster Advent ist. Und dann ist natürlich das Thema gesetzt. Advent, Vorfreude, Hinleben auf Weihnachten. Der letzte Sonntag vor Advent, oder anders gesagt, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der wird auch Ewigkeitssonntag genannt oder manchmal Totensonntag. Das Kirchenjahr, das fängt nicht am 1. Januar an, sondern eben am 1. Advent und entsprechend endet es am Sonntag vor dem 1. Advent. Ewigkeitssonntag. Dazu gehört etwas, eine Tradition, dass man sich erinnert. Erinnert an Menschen, die letztes Jahr noch hier waren, in unserer Mitte, Teil unserer Gemeinde, und die jetzt in die Ewigkeit weitergezogen sind. Das sind dieses Jahr drei Personen, die heimgegangen sind. Ich liebe dieses Wort. Walter Hinnen, Trudi Blumer, Otto Bäuerle. Wir nehmen uns einige Augenblicke, um uns nochmal an sie zu erinnern. Oder vielleicht auch an Menschen, die jetzt nicht zu unserer Gemeinde gehören, die euch nahestehen, die ihr vermisst, die gegangen sind, an sie zu erinnern. Und wenn wir so an Menschen denken, als Christen so an Menschen denken, die gestorben sind, dann ist das immer mit einer Verheißung. Die Verheißung, Gott selbst wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Tod oder Trauer, Weinen oder Schmerz wird es nicht mehr geben, weil die ersten Dinge vergangen sind. Diejenigen, die schon heimgegangen sind, erleben das. Für sie gibt es keine Tränen mehr, keine Schmerzen. Wir erleben es ein Stück weit durch Gottes Trost. Lasst uns einige Augenblicke der Stille haben, an die Verstorbenen denken, unter dem Horizont der Hoffnung auf die Auferstehung. Amen. Das Thema heute, das große Wort heute für diesen Gottesdienst und darüber hinaus ist das Wort Hoffnung. Und ich finde es cool, dass diese kommende Woche von zwei Hoffnungspredigten eingerahmt wird und hoffentlich sehr hoffnungsvoll wird. Stichwort Endzeit. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Vielleicht bewege ich mich einfach unter interessanten Leuten. Das Thema Endzeit begegnet mir immer mal wieder. Im Zusammenhang mit einem aktuellen medizinischen Problem vor allem. Auch mit anderen Themen, dass Leute so sagen, ja, und das ist ja ein Zeichen der Zeit und jetzt kommt bald die Endzeit, wie auch immer das formuliert wird. Ein spannendes Thema, dieses Thema Endzeit. Es gibt natürlich unendlich viele Bücher dazu. Die meisten davon habe ich inzwischen aus meinem Büchergestell entfernt, weil nicht hilfreich. Ich finde die Bibel selber sehr viel hilfreicher zu diesem Thema. Zum Beispiel die Frage, wann fängt dann endlich diese Endzeit an oder hoffentlich noch lange nicht? Ich kann euch was verraten. Ich weiß es. Ganz genau. Und das ist kein Geheimnis, weil das steht schon in der Bibel. Zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 1 und 2. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Er spricht oder schreibt als jüdischstämmiger Christ an seine Landsleute, an seine Glaubensgenossen, an seine Mitjuden, Jesus-Jünger. Jetzt aber fährt er fort, am Ende der Zeit, oder anders gesagt, in der Endzeit, wir sind schon drin, schon 60 nach Christus, als dieser Brief geschrieben wurde. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Die Endzeit hat schon lange angefangen. Schon mit der Auferstehung Jesu von den Toten. In seiner Auferstehung hat Jesus bereits den Sieg über das Böse errungen. Das ist nicht etwas, was irgendwann vielleicht passiert. Und wenn wir Pech haben, dann kippt das Ganze doch noch auf die falsche Richtung oder so. Es gibt nicht irgendwann eine Schlacht am Ende, wo wir dann ganz fest Daumen drücken müssen, dass die Guten gewinnen. Und darum geht es unter dem Thema Endzeit auch nicht in erster Linie um bestimmte Ereignisse. Es geht nicht um ein lustiges Rätselraten. Also wer schon etwas länger im Leben steht und die christliche Szene etwas verfolgt, der hat schon verschiedene Antichristen erlebt. In meiner Studienzeit waren es noch die bösen Russen oder Sowjetunion, die gab es damals noch. Für die Jüngeren ist das alles schon Geschichtsbücher. Später war es dann der Islam, jetzt würde man vielleicht sagen, noch weiter im Osten, die Chinesen, oder noch weiter im Osten über den Pazifik. Ach nee, das sind ja die Amerikaner. Gut, für einige sind auch das die Bösen. Also man kann nur lustig Rätsel raten, aber von der Bibel her gesehen ist Endzeit nicht primär Rätselraten, sondern es ist primär auf Jesus schauen. Um ihn geht es, weil er hat den Sieg errungen und er wird wiederkommen und er wird alles gut machen. Darum ist Endzeit nicht Schlotterzeit. Endzeit ist Hoffnungszeit für Christen. Lasst uns das einander doch sagen. Wir leben in der Hoffnungszeit. Wir leben in der Hoffnungszeit, nicht in der Angstzeit. Darum können wir uns freuen darauf, dass Jesus wiederkommt und alles in Ordnung bringt. Als Christen können wir vom Ziel her denken. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, ist schon eine ganze Weile her. Sie hat gesagt, wenn ich so in die Bibliothek gehe und ein Buch ausleihen will, dann nehme ich das so aus dem Regal, also das war noch in der Vor-E-Book-Zeit, ihr ahnt schon, wie lange das her ist, dann nehme ich das aus dem Regal und gucke erstmal auf die letzten Seiten. Ich will wissen, dass die Geschichte gut rauskommt und dann leihe ich das aus und lese das. Ich will sicher sein, es kommt gut. Was dann dazwischen ist an Drama und so, ist okay. Aber ich muss einfach wissen, es kommt gut. Naja, das Leben ist keine Bibliothek, kann man jetzt sagen. Wir können ja nicht sagen, ich nehme den roten Band und greife das raus und weiß schon, was in meinem Leben alles passieren wird. In unserem eigenen Leben, naja, wer weiß schon, wie viele Seiten da überhaupt noch folgen. Sind wir jetzt erst in Kapitel 1 von 5? Bei mir wahrscheinlich nicht mehr. Oder schon im letzten Kapitel. Wie lang ist das Kapitel? Wir wissen es ja für uns selber nicht. Aber wenn wir an die Welt denken, dann können wir genau das machen. Schon mal gucken, was steht denn da im letzten Kapitel? Chunz gut? Oder ist es nicht so klar? Naja, die einen oder anderen von uns sind vielleicht ja schon so weit vorgedrungen bis ziemlich weit hinten in der Bibel. Wir schauen ein paar Verse an von diesen letzten Kapiteln, die uns sagen, wie wird dann das Ende? Das ist aus dem Buch der Offenbarung, das ist wirklich das letzte Buch, das, der letzte Teil der Bibel. Also wer eine Bibel dabei hat, darf das auch gerne aufschlagen und mitlesen oder nachlesen. Kapitel 21. Der Ich-Erzähler, der hier schreibt, ist der Apostel Johannes. Es war ungefähr das Jahr 90, 95 nach Christi Geburt, also oder unserer Zeitrechnung. Und dieses Buch ist ein sehr spannendes Buch. Es ist ein prophetisches Buch. Es ist so eine Art Bilderbuch, kann man sagen. Es sind ganz viele prophetische Bilder, die Johannes gesehen hat, und er beschreibt, was er gesehen hat. Und so als Hinweis für geneigte Bibelleser, immer wenn eine größere, neuere Einheit anfängt, gibt es so dieses "und dann sah ich" oder "darauf sah ich". Das ist so wie ein Taktgeber durch die Offenbarung. Jetzt ist wieder ein neuer Abschnitt. Und dieses "und da sah ich" ist das letzte. Also da ist der letzte große Abschnitt in diesem letzten Buch der Bibel. Also es ist wirklich das Ende. Und ich kann es euch schon verraten, es ist ein Happy End für die, die an Jesus glauben. Naja, war ja auch kein Geheimnis. Johannes schreibt, was er sieht. Und er ist, als er diese Vision hat, als er diese Offenbarung empfängt, ist er in der Gegenwart Gottes, im Thronsaal Gottes. Darauf sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und es gab kein Meer mehr. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wenn die Bibel hier von neu spricht, dann ist es eigentlich das gleiche Verständnis wie ein Mensch, der auferstanden ist, ist ein neuer Mensch oder eine neue Schöpfung. Völlig neu und doch nicht. So wie der auferstandene Herr Jesus. Er war völlig anders. Irgendwie haben die Jünger ihn nicht erkannt und doch. Und so müssen wir das mit dieser neuen Erde und dem neuen Himmel auch verstehen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir den Sentis in der Form wiedererkennen werden. So detailliert schreibt die Bibel das nicht. Aber es wird die Erde sein, erkennbar. Mit einem gewaltigen Unterschied. Unsere Erde jetzt ist massiv gezeichnet durch die Sünde und das, was die Sünde alles auslöst. Stellt euch eine Erde vor, ohne Menschen, die sich bekriegen. Ohne Klimazerstörung. Manchmal hat man den Eindruck, bei allem, was wir Menschen erfinden, irgendwo ist dann schon wieder der Wurm drin. Das ist eben diese Sünde, die überall ist. Und dann stellt euch eine Erde vor, wo man lustig Sachen erfinden kann und es ist einfach gut. Oder man kann ein Feld anbauen als Bauer und es ist einfach gut. Also nicht langweilig gut, sondern einfach gut. Die neue Erde. Fantastisch, spannend, unendlich viel zu entdecken. Und ein neuer Himmel. Es gibt kein Meer mehr. Wie gesagt, die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Also Johannes will damit nicht sagen, es ist dann alles nur noch Festland oder sogar Wüste. Das Meer in der Bildsprache, das ist der Ort, wo die finsteren Mächte zu Hause sind. Prophet Daniel, aus dem Meer steigen diese finsteren Tiere auf und machen allerlei Ungutes auf dieser Erde. Das Meer, der Ort, wo das Böse auftaucht und die Welt verwüstet, wird nicht mehr sein. Wir müssen keine Angst mehr haben, wenn wir einen Stein umdrehen, dass da plötzlich irgendwas Böses mich anspringt. Es wird einfach gut sein. Und dann verschlägt es Johannes wahrscheinlich ziemlich den Atem. Das war ja schon genug. Aber jetzt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott vom Himmel herunterkommen. Sie war schön und festig angezogen, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Die Braut Christi in der Bildsprache der Bibel, das ist die Gemeinde, das ist das Volk Gottes. Das sind alle, die an ihn glauben. Aus Pakistan, aus Papua-Neuguinea, aus Romanshorn und aus allen Enden der Erde. Schön geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Ein Traum von Kirche, ein Traum von Gemeinde. Voller Leben, voller Freude. Ja, lass uns mal bei dem. Also es ist eine Bildsprache hier. Wir müssen uns nicht vorstellen, dass da ein Meteorit langsam runtertröpfelt und dann hat man dann irgend so einen großen Würfelstadt. Es ist ein starkes Bild dafür, dass Gott, wie es hier heißt, endlich und endgültig bei den Menschen Wohnung nimmt. Vom Thron her, es ist der Ort, der Thronsaal Gottes, wo Johannes diese Vision ist. Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme, die ruft, schau, Gott kommt, um bei den Menschen zu wohnen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er selbst wird bei ihnen sein und wird ihr Gott sein. Ist Gott bei seinen Leuten jetzt oder nicht? Man sollte im Gottesdienst keine Oder-Fragen stellen. Das lernt man in der ersten Klasse der Predigtlehre. Entschuldigung. Aber es ist natürlich auch eine Trickfrage. Natürlich ist Gott bei seinen Leuten. Josia hat es gesagt. Wer an Jesus glaubt, Jesus wohnt in unseren Herzen, er ist bei uns. Ja. Aber es ist auch offensichtlich, wieso wir nicht alle jetzt Ja rausschreien. Weil er lebt bei uns und doch ist dieses Leben bei uns verborgen. Es ist nicht so offensichtlich. Ich sehe nicht allzu viele Heiligenscheine hier. Wenn ich im richtigen Winkel hinter der Lampe durchgucke, haben die Obersten einen. Es ist noch nicht vollkommen geworden. Wir sind durchaus noch normale Menschen mit unseren Ecken und Kanten. Das weiß der Spiegel genau, das weiß der Ehepartner oder der beste Freund genau. Wir sind noch nicht vollkommen. Und doch ist Jesus schon bei uns. Er ist schon hier und das wird sich, wenn er zurückkommt, in einer Freudenexplosion völlig entfalten. Noch verborgen, noch unscheinbar. Und dann, auf das freuen wir uns, wird alles vollendet sein. Und jetzt kommt's. Diesen Vers haben wir vorhin schon mal gelesen. Etwas von dem, was mich berührt, wenn man durch die Offenbarung liest, wenn ich es richtig gesehen habe, bitte korrigiert mich, ist bis zu diesem Moment, ist Gott sehr präsent, aber er lässt seine Leute arbeiten. Man hört eine Stimme vom Thron, aber die redet über Gott. Es sind Engel, die etwas machen, da werden Reiter ausgesendet, etc., etc. Und hier, jetzt, im allerletzten Kapitel, wird Gott aktiv. Und wie wird er aktiv? In der Endzeit, am Ende der Endzeit, nicht mit dem Schwert, nicht mit dem Hammer, nicht mit dem Panzer oder was auch immer. Zart, sanft, wie ein liebevoller Vater. Er wird. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, wird mit eigener Hand alle Tränen abwischen. Trauer, Weinen, Schmerz wird es nicht mehr geben, weil die ersten Dinge vergangen sind. die ersten Dinge in diesem Zusammenhang: Sünde, Frucht der Sünde und alles, was damit zusammenhängt. Und der auf dem Thron saß, sagte, und er spricht zum ersten Mal: Schau, ich mache alle Dinge neu. Das ist die Zukunft, das ist die Hoffnung. Und um noch eine Brücke zu schlagen, im 2. Korinther 5 lesen wir ganz ähnliche Worte. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, im Blick auf die Gegenwart schon: Das Alte ist vergangen. Die Macht des Alten, ich umschreibe es selber, die Macht des alten Lebens hat die Kraft verloren. Auch wenn sie sich manchmal noch allmächtig gebärdet, sie ist es nicht. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit ist das Neue schon da. Es blüht auf, es bricht auf. Manchmal sehr unscheinbar, manchmal verborgen. Manchmal scheint das Böse und das Leid immer noch zu gewinnen. Es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht am Ziel. Aber es kommt. Wir kennen schon das letzte Kapitel. Und das gibt uns Hoffnung. Wenn wir als Christen in die Zukunft schauen, dann ist unser Gesicht im Licht, weil wir nicht Katastrophen sehen, sondern den, der da kommt, Jesus. Und wer ins Licht schaut, hat den Schatten hinter sich. Natürlich redet die Bibel darüber, dass schwierige Zeiten kommen und voilà, ja. Aber das ist nicht erst seit 2020 der Fall. Es gab schon die eine oder andere Epidemie. Es gab schon den einen oder anderen Weltkrieg. Manchmal, ich sage es jetzt einmal ein bisschen böse, manchmal dramatisieren wir unsere Zeit zu sehr. Wenn wir in die Geschichte schauen, sind das relativ normale Zeiten. Das Böse gebärdet sich, wie wenn es die Weltherrschaft hätte. Und wir Christen, naja, wir können uns entscheiden. Wir können dem Bösen glauben und zittern. Keine Empfehlung von hier. Oder wir können auf Jesus schauen und sagen: Herr, wir wissen, dass es gut kommt am Schluss. Und wir bitten dich schon jetzt, dass etwas von deinem Reich in unsere Zeit und Gegenwart hineinbricht. Darum beten wir darum, wenn Menschen krank sind, dass sie gesund werden. Es gibt keine Garantie, aber Gott tut Wunder. Darum beten wir für Menschen, deren Herzen zerbrochen sind, weil er jetzt schon der liebevolle Vater ist, der es liebt, Tränen abzuwischen. Darum beten wir für Situationen, die hoffnungslos scheinen. Darum beten wir für Menschen, die wir menschlich gesehen abschreiben müssen, weil wir vom Ziel her denken, weil wir wissen, das Ende der Geschichte ist schon geschrieben. Und es ist Jesus. Er ist es, der uns Leben und Hoffnung gibt. Darum, wir Christen leben in der Hoffnungszeit. Nehmen wir die Schwierigkeiten und Herausforderungen unserer Zeit ernst. Wir sind Teil dieser Welt. Wir schweben nicht einen Meter Abgrund. Aber nehmen wir sie nicht so ernst, dass sie uns von Jesus ablenken. Petrus hatte ab dem Moment ein Problem, als die Wellen in seinen Augen größer wurden als Jesus. Ihr wisst, diese Szene, als er aus dem Boot steigt. Lasst uns nicht ins Boot zurücksteigen, aber auf Jesus sehen. Er ist der Sieger. Und das gibt uns Hoffnung. Auch heute. Ich bete. Jesus, es passiert so schnell, dass die Dinge dieser Zeit, die Welt um uns, Manchmal ist es auch das Leiden in unserem eigenen Leben oder an uns selber, an uns ganz persönlich. Manchmal will das so groß sein und will das allen Raum einnehmen, dass wie kein Platz mehr bleibt für Hoffnung, für Mut, für Glaube, für Liebe. Herr, lass uns nicht dabei stehen bleiben. Gib uns die Gnade, dass wir immer wieder klare Sicht gewinnen auf dich, auf die Zukunft, die du bist, die Zukunft, die du bringst. Du bist der Herr. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders für die Menschen, die es schwer haben, weil sie durch Krisen gehen, weil sie einen lieben Menschen verloren haben oder ein lieber Mensch schwer krank ist, die vielleicht auch leiden unter dem Bombardement von dauernden schlechten Nachrichten. Ich bitte um deinen Trost und um deine Hoffnung. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit von Lob und Anbetung. Warum beten wir Gott an? Unter anderem ist es eine Schule für unsere Herzen. Uns selber, uns gegenseitig wieder neu sagen, wie gut Gott ist. Seid alle eingeladen, aufzustehen, vielleicht auch du im Livestream, einzustimmen und Gott anzubeten. Und eine Einladung vielleicht ganz besonders an euch, die merken, mir ist diese Hoffnung abhanden gekommen. Vielleicht für einen bestimmten Menschen, wenn ich an den denke, fällt es mir schwer zu hoffen. Das Segnungsteam ist bereit für euch. Ihr könnt oben von der Empore runter oder hier zur Tür raus. Sie beten gerne für euch. Sonst fühlt euch auch frei, auch füreinander zu beten, miteinander zu beten. Man muss nicht nur zum Segnungsteam gehen. Wir haben alle diese Möglichkeit. Lasst uns Gott Loblieder singen. Unsere Herzen wieder neu mit Hoffnung berühren. Die Einladung zum Gebet ist da. Und wenn jemand eine Hoffnungsstory hat, ein kurzes Erlebnis, etwas, wo du Gott gesehen und gespürt hast, da ist Hoffnung in mein Herz gekommen. Komm doch hier nach vorne, für das ist immer Zeit. Lasst uns Gott anbeten.